und da sehr unromantisch, sehr unkitschig drauf geschaut, was für Bräuche gibt's mir außer Fern, was machen die Täler, was gibt's in Osttirol, also was tun wir wirklich tatsächlich, nicht folkloristisch, nicht irgendwie aus dem Werbekatalog, sondern was machen wir Tirolerinnen und Tiroler wirklich in der Freizeit, von der Musikkapelle bis zu den Bergfeiern. Und das ist mein Lieblingsraum, wo wir das vorstellen, weil das ganze Thema für mich spannend ist. Ich finde es cool, was sich so entwickelt in die einzelnen Regionen. Und andererseits finde ich die Art und Weise, wie man es darstellen, so cool.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Felix Kotzebeck. Sein Motto: Wir ehren das Alte und grüßen das Neue. Seine Motivation: Ideen zu verwirklichen, die Menschen bewegen, Produkte mit Leben füllen, Emotionen erwecken und Grenzen sprengen. Und da fragt man sich, was macht Felix eigentlich? Felix Kotzebeck kommt ursprünglich aus der BR-Welt und schon damals verstand er es, Wissen, Technologie, Emotionen und Storytelling gemeinsam zu verbinden. Aber seit 2022 hat er eine neue Rolle und Aufgabe, und zwar ist er Geschäftsführer der Infotainment Tirol GmbH. Und was macht die Infotainment Tirol GmbH? Ein Resultat, das sieht man im Kaufhaus Tirol in der Maria-Theresien-Straße, nämlich Experience Tirol. Und Experience Tirol ist eine, würde ich sagen, einzigartige Art und Weise, wie man Tirol neu erleben kann. Und genau da wird das verbunden. Wissen, Emotionen, Geschichte und modernste Technologie. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Felix Kotzebeck. Hallo Felix.
Servus, danke für die Einladung.
Wo sollte diese Geschichte starten?
Welche Geschichte? Meine Geschichte, deine Geschichte, die Experience Tirol Geschichte.
Die Experience Tirol Geschichte.
Wo die starten soll?
Ja,
ganz am Anfang am besten. Würde ich starten.
Wann war das?
Das Ganze ist entstanden, übrigens volle coole Anmoderation. Ich bin selber begeistert. Ich habe mein Motto immer schon vergessen gehabt. Und wie viel ich gemacht habe, also volle cool, Respekt für die Recherche. Experience Tirol ist entstanden, eigentlich in einer beruflich schwierigen Zeit. Da war es relativ turbulent. Mein heutiger Geschäftspartner und Freund, also Peter und ich, waren einmal eine Zeit lang im Fußball unterwegs und da war das damals sehr, sehr schwierig. Und in der Zeit haben wir gesagt, wir müssen neben ganz, ganz viel Troubleshooting ans machen, nämlich irgendwo Optimismus und Freude nicht verlieren. Und deswegen haben wir uns ab und zu am Wochenende eingesperrt irgendwo in einem Zimmer und gesagt, jetzt basteln wir irgendwas, was uns wieder Hoffnung gibt, was uns das Gefühl gibt, was Sinnvolles zu machen, was Positives zu machen. Und haben dann wirklich am weißen Zettel begonnen, uns zu überlegen, du, was macht uns eigentlich aus, was macht uns Freude, wenn wir unsere Sachen zusammenschmeißen, unser Wissen, unsere Erfahrungen, unsere Leidenschaften, was kommt dann raus? Und der Moment, das Gefühl, die Motivation war der Start von der Experience. Ohne damals zu wissen, dass die Experience Tirol heißen wird, was es genau sein wird, ohne zu wissen, ob das für die Firma, haben wir alles nicht gewusst. Es war wirklich nur das Gefühl da, wir brauchen irgendwo in einer turbulenten Zeit so einen Leitstern, wo wir hinarbeiten wollen. Das war der Beginn.
Wie ging es dann weiter?
Dann ist weitergegangen. Ja, wir haben dann relativ schnell das Gefühl gehabt, dass wir von was Ähnlichem reden. Wir haben damals gewusst, wir sind beides Betriebswirte. Das heißt, wir haben einmal so das klassische Verständnis, wie man eine Firma baut, was es dafür braucht. Also passt, hackelt runter. Es könnte etwas werden, was wirklich unternehmerisch spannend ist. Das war so das Erste. Das Zweite war, wir haben gewusst, dass ihr einen großen Hang zum Storytelling habt, zu diesem ganzen Thema Schreiben, Geschichten erzählen, Geschichten erfinden, Inhalte, Sprache, Text, das ist mein Thema. Und Peters Thema war Technologie ganz viel und vor allem auch Geschichte. Also wissen wenige Menschen, die ihn kennen, die wissen schon, aber der Rest nicht. Er ist unfassbarer Geschichte-Nerd, kennt sich unfassbar gut aus mit der Tiroler Geschichte, aber generell österreichische Geschichte und. Weit besser wie ich. Und dann haben wir sein Geschichte-Fable, sein Technologie-Fable, wo ich übrigens unfassbar schlecht bin, und mein Storytelling-Wissen zusammengekaut, das auf dieses Unternehmerische draufgepackt. Und dann ist sehr schnell die Idee entstanden, du, lass uns doch was komplett Neues machen. Lass uns was Neues machen. Eine neue Art, wie man unsere eigene Heimat darstellen kann. So, das war so der nächste Schritt. Und so haben wir dann am weißen Zettel begonnen zu malen.
Wann gab es keinen Schritt mehr zurück? Also wann war klar, wir ziehen das jetzt komplett durch?
Ja, wo das Ganze zusammen war, also alles, das ist was, ein Mix, ein Tisch, da waren nur ein paar andere Sachen mit dabei. Wir haben damals auch noch gewusst, wir wollen was Neues machen. Im Idealfall etwas, wo ganz Tirol sagt, boah, geil, dass es jetzt gibt. Das war so die erste Motivation. Dann kam dazu diese Idee, wir möchten was machen, was ein bisschen edukativ ist. Warum auch immer uns das beiden innewohnt. Wir möchten, also was weitergeben, was beibringen, so Wissen teilen, das haben wir auch beide total Bock drauf gehabt. Und das Digitale eben so. Und wo das dann so ein Zettel gestanden ist, dann war das so geil und dann gesagt, toll, das ist es, das fühlt sich so echt, das fühlt sich so richtig an, das gehen wir jetzt an. Und wenn du eine super coole Idee hast, ist das toll. Aber wir alle wissen, eine super coole Idee zu haben, ist nicht, ist das eine. Das andere ist, du musst das Ding dann auch finanzieren. Und nachher war für uns klar, jetzt haben wir dieses Gemengenlage, jetzt haben wir diese Emotion, jetzt müssen wir das in ein gescheites Konzept gießen, jetzt müssen wir eine gescheite Zahlen hinterlegen, einen Businessplan schreiben, das haben wir dann gemacht. Da ist viel Zeit reingegangen und dann war klar, mit diesem Businessplan gehen wir jetzt auf die Suche nach Investoren, nach Geldgebern, nach jemandem, der uns das Ganze ermöglicht, weil wir haben das Geld nicht. Und das war dann eigentlich 2-3 Monate später, dass wir den Partner bereits gefunden haben. Wir sind eh gerade da raus in unserem Büro, das ist von der Firma Shasta, Innsbrucker Betrieb, super cooler Betrieb, war auf unserer Liste mit möglichen 200 Partnern, die wir uns wünschen, die Nummer 1. Und dass es genau da geklappt hat, ist ja, Lotto 6 ist ja untertrieben. Es war unfassbar ein Glückstreffer, als wir bereits 2-3 Monate nach dieser ersten Idee alles gehabt haben. Businessplan, Konzept und einen Partner dazu.
Und wie weit weicht der Businessplan dann schlussendlich ab? Weil im Businessplan steht ja dann teilweise drin, die Entwicklungszeit dauert so und so lange, diese Zahlen sind vorhersehbar etc. Wie war das dann? Also kann man sagen, dass die Entwicklungszeit zum Beispiel eingehalten worden ist oder wurde die überstrapaziert, die Entwicklungszeit der verschiedenen Räume?
Wir sind selber unfassbar überrascht, wie genau das geklappt hat. Wir haben einfach im weißen Zettel die ganze Roadmap aufgeschrieben, wie es sein soll. Wir haben damals Zahlen abgegeben, was es kosten wird. Und wir sind selber überrascht, wie treffsicher das mal gewesen sein. Ein Punkt hat sich deutlich verändert. Das war dieses ganze Thema Bau. Das war direkt danach Corona, wo dann plötzlich der Bau mal Drittel und so weiter teurer worden ist. Das haben wir schon gemerkt. Das war außerhalb der Range, den wir uns gesetzt haben. Alles andere war innerhalb. Wir haben uns immer gesagt, 1,5 Jahre geben wir uns Zeit. Im Idealfall braucht man nur 16 Monate. Haben dann doch 18 Monate gebraucht, weil wir einen Wasserschaden gehabt haben im Prozess. Also der Wasserschaden und die Baukosten waren die einzigen beiden Sachen außerhalb. Alle anderen Sachen sind eigentlich innerhalb von dem Plan, den wir gehabt haben. Was aber schon sich permanent geändert hat, war wie wir es genau machen. Da muss ich flexibel bleiben. Wir haben ganz zu Beginn gewusst, wir brauchen eine Fläche von 500 bis 700 Quadratmeter. Das haben wir gewusst. Wir haben gewusst, im Idealfall irgendwo in der Innenstadt. Aber wir haben nicht gewusst, wie groß wird es wirklich sein, wie hoch sind die Räumlichkeiten und so weiter, wie ist der Zugang. Und da haben wir oft umplanen müssen. Also wir haben gewusst, neue Technologien sollen sein, aber welche sein, haben wir bis zum Schluss flexibel bleiben müssen. Da hat sich schon sehr viel gedreht, aber so von den Zahlen her sind wir eigentlich relativ da drinnen, was man uns vorgeben kann.
Tauchen wir mal ein in die Welt von Experience Tirol. Wie würdest du denn eigentlich die Experience Tirol beschreiben? Also ich habe ja vorhin gerade das Wort Raum erwähnt, also es sind ja mehrere Räume.
Ja.
Und wie würdest du es persönlich beschreiben? Wie würdest du es persönlich formulieren? Was erwartet man darin oder was kann man erleben?
Mhm. Wir haben es irgendwann einmal den Claim gefunden, Story-Based Infotainment Show. Das klingt total technisch und das klingt unattraktiv und das wendet man nach außen auch nirgends, aber das ist es im Kern eigentlich. Das Ganze ist eine Show. Also das Ganze ist eine Show, die einfach erstens mal unterhaltet. Also du gehst zu uns hin, kaufst ein Ticket, wie im Museum, wie im Kino, wie im Theater, kommst hin, Ticket, und dann gehst rein. Und drinnen kannst du auf jeden Fall eine Show erwarten. Show, damit meine ich, dass du da Dinge anschauen kannst, da passiert was, du bist das Publikum und schaust wohin. So, das ist immer das eine. Das zweite ist der Schwerpunkt Infotainment. Also wir haben die Firma auch so getauft, Infotainment Tirol. Also die Mischung aus Information und Entertainment. Also du kriegst auf unterhaltsame Art und Weise in der Show Wissen vermittelt. Und das erste ist eben Story-Based. Das heißt, du kannst nicht nur eine Show erwarten, die irgendwo der Wissen vermittelt, sondern das Ganze ist mit einer coolen Story irgendwo verbunden. Und dieses Verbindende macht diese 5 Räume, die wir präsentieren, zum neuen Gesamtwerk. Wir sind oft gefragt worden, was ist es genau? Dann haben wir gesagt, ja, es ist ein bisschen wie Theater, weil wir haben Schauspieler, die haben wir aufgenommen und die spielen so eine Art Kammerspiel. Ja, es ist ein bisschen wie ein Kino, weil wir haben Filme. Es ist ein bisschen wie ein Museum und mehrere Räume. Aber es ist nichts von dem, es ist aber auch alles. Es ist einfach eine neue Art und Weise, wie ich Inhalte transportiere. Und das gibt's in der Form einfach noch nicht. Ich vergleiche es wirklich immer gern mit einem hochtechnologischen, emotionalen, spannenden Museum, wo ich hinten rausgehe, hoffentlich ein bisschen gescheiter und hoffentlich ein bisschen glücklicher.
Was ist dein Lieblingsraum?
Meiner ist der Dreier. Das ist der Raum, wo man das Thema Kultur, Brauchtum, Tradition vorstellen. Weil das war ja ganz zu Beginn vom Projekt die Challenge. Wir wollen unsere Heimat vorstellen. So Tirol. Okay, das kann ich ja auf 100.000 verschiedene Art und Weise machen. Und da war die erste Challenge, mal zu überlegen, welche Schwerpunkte machen wir überhaupt. Wir haben relativ schnell gewusst, okay, Geschichte müssen wir machen, weil Geschichte, wenn du ein Land verstehen willst, dann musst du die Geschichte vom Land kennen. Deswegen war Geschichte No-Brainer, abgesehen auch von Peter Geschichte, Fanatiker, Geschichte muss dabei sein. Das zweite, was relativ schnell klar war, war Natur. Ich meine, Tirol ohne Natur wäre jetzt schräg, wenn wir das Narrativ fehlen täten. Deswegen war Natur klar. Mit Natur geht Sport irgendwo einher, also war Sport klar. Relativ schnell war auch klar das Thema Wirtschaft. Wir sind mitten in Europa. Wir sind so das Nadelöhr, da mit den Transitrouten und so weiter. Also Wirtschaft, so Transit, Tourismus können wir auch nicht weglassen. Das war irgendwo auch ein No-Brainer. Und dann waren noch zwei Punkte offen. Eins war Kunst, weil ich vor allem ein großes Kunstfabel habe. Ich finde, dass die Kunst immer wunderbar ausdrückt, auch wie ein Land ist. Und der letzte Punkt war dann eben Brauchtum, Kultur, Traditionen. Also das, was machen die Tirolerinnen und Tiroler in ihrer Freizeit. Und da sehr unromantisch, sehr unkitschig drauf geschaut, was für Bräuche gibt's mir außerfern, was machen die Täler, was gibt's in Osttirol. Also was tun wir wirklich, tatsächlich, nicht folkloristisch, nicht irgendwie aus dem Werbekatalog, sondern was machen wir Tirolerinnen und Tiroler wirklich in der Freizeit? Von der Musikkapelle bis zu den Bergfeiern. Und das ist mein Lieblingsraum, wo wir das vorstellen. Weil das ganze Thema für mich spannend ist. Ich finde es cool, was sich so entwickelt in die einzelnen Regionen. Und andererseits finde ich die Art und Weise, wie man es darstellen, so cool. Weil das ist für mich der magischste Raum. Da passieren Effekte, die ich sonst nicht sehe. Das sind Hologramme, da sind magische Szenen dabei. Sie ist sehr liebevoll erzählt, weil man sie anhand von diesem Vater- und Tochter-Zusammenspiel erzählen. Und das ist einfach für mich deswegen der schönste Raum, weil er so magisch ist und weil er so ein bisschen Kindheitserinnerungen triggert.
War es auch mal angedacht, vielleicht einen Raum über UnternehmerInnen zu machen, weil das habe ich mir schon einmal überlegt. Wir haben ja auch da wahnsinnig viel Tradition. Riedel beispielsweise, eins der ältesten Familienunternehmen Europas. Dann gibt's Stanglwirt, diese Keimzelle Bauernhof ist ein renommierter Hotelbetrieb geworden. Oder Schloss Stratzberg beispielsweise mit dem Graf Ulrich Goes Enzensberg. Das wäre auch vielleicht etwas. Und dann habe ich mir noch gedacht, zwei Tiroler waren ja maßgeblich beim iPhone beteiligt. Charlie Gleisner und der, was die Technologie mehr oder weniger geschrieben hat, und der Hermann Hauser, Chip-Technologie. Dass das vielleicht auch noch etwas wäre. Hast du dir die Gedanken mal gemacht?
Ja, na, Wirtschaft generell als Thema, Unternehmertum war für uns eigentlich immer ein Fixstarter. Aber wie ich vorher gesagt habe, in diesem Prozess, da muss ich Kompromisse eingehen. Und wir haben dann zum Glück diese Location im Kaufhaus Tirol gefunden, was ein unfassbarer Glückstreffer war, weil da war vorher diese Corona-Teststation drinnen. Und da Corona abgeschafft wurde, war das dann obsolet und das war dann frei, diese Fläche. Und wir haben genau das, die Woche erwischt wahrscheinlich, wo der Change war, und haben die Fläche dann gekriegt. Das ist super, super toll. Aber die hat halt nur unter Anführungsstrichen 520 Quadratmeter. Und wir haben gewusst, da gehen sich nicht alle sechs Räume zu allen sechs Themen aus. Wir müssen irgendwo ein Thema streichen und haben uns dann für Wirtschaft und Wissenschaft entschieden, haben diesen eigenständigen Raum gestrichen und versucht, dieses Thema in die anderen zu integrieren. Deswegen bei der Zeitreise, die man bei uns mit der VR-Brille macht, die ungefähr eine Viertelstunde dauert, kommt da hinten raus ein Zeittunnel, wo man verschiedene Errungenschaften sieht. Und das Thema Europabrücke kommt vor, wo auch Wirtschaft, Transit, Tourismus mit reinspielt. Also so haben wir versucht, in jedem Raum Wirtschaft ein bisschen mitzunehmen. Das war so unser Ansatz. Aber dass wir unfassbar gescheite Leiter haben, dass irgendwo unsere Natur vielleicht uns auch dazu zwingt, gute Ideen zu haben. Und dass wir deswegen sehr innovative Menschen da haben, das ist Fakt. Und das mal zu würdigen wäre sehr, sehr schön. Und die Experience Tirol wird ja hoffentlich nicht unsere letzte Experience bleiben, die wir bauen. Und dem Thema sich anzunehmen, zu sagen, was wir für helle Köpfe da haben, ist sehr, sehr spannend, definitiv.
Wie könnte man das adaptieren? Weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Man könnte es ja zum Beispiel auch noch regionaler machen. Also man geht ins Zillertal beispielsweise, weil Tourismus ist natürlich schwer. Also jemand aus Meierhofen den Weg nach Innsbruck auf sich zu nehmen während des Wintertourismus, könnte vielleicht schwierig sein, dass man sowas zum Beispiel im Meierhofen adaptiert, mit den mit der Tiroler Geschichte und dann noch die Geschichte zum Beispiel vom Zillertal oder so. Also wäre das angedacht, dass man das auch dann noch regionaler betreibt in verschiedenen Ortsstellen in Tirol oder wäre es dann eher, es gibt Experience Salzburg beispielsweise oder Experience Südtirol?
Ich würde es noch weiter aufmachen, also für uns, und das haben wir ja damals, ich habe es eingangs erwähnt, wie das Ganze entstanden ist. Das ist wirklich aus einer Emotion, aus einem großen Wunsch raus entstanden. Und heute haben wir aber ein sehr klares Produkt da. Also Experience, diese Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, diese Art und Weise, Thema aufzubereiten, das ist das Produkt. Also das so zu tun. Und das ist sehr klar abgegrenzt. Ich weiß, heute Experience, da treffen diese vier Zutaten zusammen, einmal Wissen, einmal Technologie, Emotionen, Story, so, und das unter einem Dach. Und das kann ich in alle Richtungen adaptieren. Ich kann kleiner werden, indem ich eben zum Beispiel ins Tal reingehe und dann sehr, sehr regional erzähle, was macht dieses Tal aus. Dann dauert die Experience vielleicht nur eine halbe Stunde und nicht eine Stunde. Oder ich mache es auf eine ganze Region zu Westtirol. Oder ich mache es noch größer. Theoretisch könnte ich die Österreich-Experience machen, wo ich alle neuen Bundesländer vorstelle und was macht den Österreicher aus. Ich kann aber auch weggehen vom Thema Ortsgebundenheit in ein anderes Thema. Ich kann jetzt zum Beispiel vor ein paar spannende Persönlichkeiten aufgezählt. Ich kann auch eine Persönlichkeit auf diese Art und Weise vorstellen. Ich kann eine Gattung vorstellen, wie das Thema Musik zum Beispiel, europäische Musik, whatever. Experience ist einfach ein Schlüssel, Inhalt, Geschichte neu zu erzählen. Und das kann ich auf alle Ebenen umbrechen. Wir haben, und das ist passiert, nachdem wir da die Experience Tirol aufgesperrt haben, viele Anfragen kriegt von Firmen, können sie uns auch so einen Showroom bauen? Das geht natürlich alles. Da sind wir mittlerweile ein bisschen weggekommen, weil wir gesagt haben, wir seien keine Showroom-Bauer, sondern wirklich Erlebnisbauer. Wir schaffen Erlebnisse und betreiben die ja. Und da ist der Fokus drauf. Mir umtreibt so ein bisschen die Vision, ich weiß, das ist ein hehres Ziel, wird nie passieren, aber Visionen muss man ja haben im Leben. Mein Wunsch wäre wirklich, wenn du heute in ein paar Jahren in irgendeine europäische Stadt fährst, auf Städtetrip, in der du vielleicht noch nie warst, Prag, Budapest, whatever, schaust zuerst einmal rein auf den Stadtplan, gibt's dort eine Experience, weil dann weißt du, innerhalb von einer Stunde bekomme ich auf eine unterhaltsame Art und Weise diese Region vorgestellt. Dann hast du so coole Orientierung und danach gehst du weiter. So, das wäre so die Vision, die ich im Schädel habe. Und da ist uns alles offen. Wir brauchen halt Zeit, Muße und Geld. Ja.
Das hat mich tatsächlich gewundert, dass, und ich habe es auch gut gefunden, am Ende sieht man nur das Logo, am Ende dieser Veranstaltung, dieser Vorstellung, Infotainment Tirol. Hm. Dass da keine Partner zum Beispiel genannt werden, wie Zillertal oder Aachensee oder sowas, dass das nicht gebrandet ist, finde ich gut. Und zum einen hinterließ es bei mir ein Fragezeichen, weil man ja diese Region grundsätzlich bewerben könnte und das wäre ja auch eine Einkommensquelle sozusagen, oder dass man das mit Sponsoring betreibt. War das angedacht oder war von Anfang an klar, keine Werbung für irgendwelche Regionen in Tirol?
Das ist dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ding oder wir müssen das Ding in anderthalb Jahr auf die Welt bringen. Und in anderthalb Jahr vom weißen Zettel bis zur Öffnung ist ein unfassbar dichtes Programm, ist ein unfassbar straffer Zeitplan. Da haben wir gewusst, je mehr Partner wir dazu holen, desto unwahrscheinlicher wird, dass wir das hinkriegen. Wenn wir jetzt da versuchen, schon Szenen zu verkaufen, Bilder zu verkaufen, Leute mitdenken zu lassen, dann geht sich das einfach nicht aus. Es war eigentlich ein sehr, sehr pragmatischer Grund. Im Businessplan steht tatsächlich drinnen der Bereich Sponsoring oder halt Location Placement. Der steht drinnen, ist aber in den ersten Jahren mit null festgelegt. Weil wir gesagt haben, das muss sich entwickeln. Wenn wir da einig von waren, von Aachensee zum Beispiel, gesagt hätten, du, wir machen da irgendwas Digitales im Kaufhaus Tirol mit Beamer und Zeig und kriegen wir bitte Geld dafür. Dann hatten die gesagt, du, Jungs, jetzt macht's das vorher mal, dann schauen wir, wie das ist und dann überlegen wir's uns. Und da waren wir nicht naiv und haben gesagt, das kann sich dann entwickeln, das darf auch passieren, muss aber nicht. Im Nachhinein sind wir wahnsinnig froh und dankbar, dass wir den Weg gegangen sind, weil so haben wir entscheiden können, was wollen wir herzeigen. So haben wir jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, das ist unseres. Das ist 100% so, wie wir unser daheim herzeigen wollten. Unverfälscht, ohne irgendwelche Grenzen, ganz frei gedacht. Und das ist, glaube ich, für ein Erstlingswerk immer das Beste. Wenn du wirklich sagen kannst, das macht uns aus, darauf schauen wir, das ist uns wichtig.
Im Museum gibt es ja Sonderausstellungen und du hast am Anfang schon erwähnt, Flexibilität war sehr, sehr wichtig. Mhm. Ist das eingeplant in der Flexibilität, dass man so Sonderausstellungen macht, dass zum Beispiel ein Raum komplett abgeändert wird zu einer ja, gewissen Zeit beispielsweise oder zu einem gewissen Ereignis, was in Tirol stattfindet?
Das ist ja das Schöne. Also wir haben da mit der Experience ein neues Gesamtwerk geschaffen, das eine wunderbare Show ist, eine Stunde super coole Unterhaltung und Wissen und so weiter. Das ist die Basisshow und die soll möglichst lang laufen, im Idealfall auf ewig. Auf ewig rennt die Leute kennen sie, gehen gerne hin, wollen diese eine Stunde sich gut fühlen, ein bisschen dankbar sein für die eigene Heimat, wo man aufwachsen und leben dürfen oder ein bisschen dankbar sein, wo man Urlaub machen darf. Das ist die Basisshow. Da wir aber, wie eingangs erwähnt, Betriebswirte sind, sind wir jetzt eigentlich ganz naiv gewesen. Wir haben gewusst, wir müssen das natürlich immer wieder anpassen, adaptieren, dass es spannend bleibt. Und da gibt es zwei Ansätze. Entweder man adaptiert die Basisshow in Nuancen und wir erzählen jetzt zum Beispiel im Raum mit Zeitreise ein paar andere historische Szenen oder wir bauen komplett neue Shows. Und dann kann es sein, dass den ganzen Vormittag läuft die Basisshow und am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr läuft dann die Sondervorführung. Das ist das Schöne, dass wir digital sind. Wir haben da hinten drei fette Server-Racks stehen. Kenne ich mir nicht aus, aber schaut spektakulär aus. Und da können wir jederzeit einen Film tauschen und switchen. Und das macht ja den Reiz des Digitalen aus, dass du sehr, sehr flexibel bist. Das haben wir jetzt nicht gleich geplant, nicht ab Tag 1, aber so ab dem zweiten Jahr werden wir beginnen, live zu adaptieren oder an Sondergeschichten zu arbeiten.
Was ich mir auch schon gedacht habe, man könnte ja da einen Heiratsantrag machen. Also so gerade im letzten Raum, ja, im Raum 5 beispielsweise, dass man sagt, okay, kann ich das mieten? Ja, okay, ist möglich. Okay, wäre das möglich, dass nur wir zu zweit die Veranstaltung quasi besuchen? Ja, okay, ist auch möglich. Und dann sind vier Räume gleich und der letzte Raum wird dann quasi mit Bildern bespielt von dem Paar.
Ja, krass, cool. Ja.
Und das wäre auch zum Beispiel ein Geschäftszweig oder für Firmen-Events, das habe ich mir auch gedacht, weil Kinos machen das ja auch. Also Kinos kann man mieten als Firma und so weiter. Und das vielleicht, wenn es so ein Jubiläum ist, dass man quasi die Firmenhistorie oder sowas über Infotainment erzählt. Also das war auch so ein Gedankengang. Aber da will ich dir jetzt gar nicht vorweggreifen. Ich habe jetzt ganz eine spezielle Frage, mit der du wahrscheinlich gar nicht rechnest.
Okay, ja bitte.
Welches Infotainment-Szenario würdest du in Japan bauen? Weil mir wurde gesagt, du bist ein großer Japan-Fan.
Hat der Nicole ausgeplaudert. Tatsächlich bin ich gefragt worden letztens, mir, also wenn du eine Experience baust, dann brauchst du super coole Partner, weil allein geht das nicht. Und da haben wir drei große Partner gehabt, einer als Kraftwerk für die Technologie, einer von den Architekten für die Architektur und ein Partner von Neon Real für den Content. Wir waren letztens oben in Düsseldorf, da sind die her, und waren dann nach einer längeren inhaltlichen Session am Abend noch beim Altbier trinken, übrigens unfassbar eigenwilliges Bier, dieses Altbier, vor allem weil es in 0,2er Dosen daherkommt und ja, schlimm. Und da haben wir dann begonnen irgendwann zu philosophieren, wenn wir ganz frei denken dürften, welche Experience würden wir gern machen. Da hat der Peter gesagt, eine Nibelungen-Experience würde er gern machen. Und ich habe gesagt, irgendwas in Japan, irgendwas mit Samurai, irgendwas mit dem feudalen Japan, irgend sowas in die Richtung, würde ich gerne machen. Muss nicht in Japan sein, kann da bei uns sein, aber ich würde gerne was rund um das Thema machen. Weil für mich die japanische Geschichte, die japanische Kultur bis hin zur Manga-Anime-Kultur einfach unfassbar spannend ist, was Schönes ist. Ich verbinde damit schöne Bilder, eine gewisse Magie, eine gewisse Ruhe, unfassbar bunte Bilder. Und ich kann mir gut vorstellen, aber auch sehr martialische Geschichten von Liebe, Tod, Rache und so weiter. Und aus dieser Mischung kann ich mir eine super geile Experience vorstellen. Ja, was es dann genau wird, kann ich ja gerade nicht sagen, aber es hat sicher was sehr folkloristisches, irgendwas mit Samurai und so weiter sicher zum tun haben.
Angenommen, man müsste eine Geschichte über dich machen oder du machst eine Geschichte über dich, wie würdest du die 5 Räume bespielen? Also was kommt in den 5 Räumen vor? Fußball beispielsweise oder deine besten Presseartikel oder deine besten Blogartikel oder wie werden die Räume aufgebaut?
Eine absolute Horrorfrage, weil wenn ich was hasse, dann ist es über mich selber zu reden. Ich bin ein Mensch, der gerne Understatement betreibt und nicht gerne über sich redet. Aber wenn ich es machen müsste, ja, der Fußball wäre natürlich ein Raum, logisch. Das hat mich zwischen Mitte 20 und Mitte 30 einfach geprägt. Das sind meine ersten Arbeitserfahrungen, also richtig. Das ist immer unfassbar intensive Zeit, da habe ich so viel gelernt, im Guten wie auch im Herausfordernden. Also Fußball war sicher dabei. Ganz sicher wäre Familie dabei, logisch. Familie prägt wie nichts anderes. Best of Freunde wäre ganz sicher mit dabei. weil ich zum Glück viele richtig, richtig, richtig coole Leute in meinem Umfeld habe, wo wir richtig viel lässige Sachen erlebt haben. Die Frage ist, ob man alles davon herzeigen kann. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jetzt habe ich mal drei Räume. Was will ich denn noch machen? Ja, dann müsste ich fast so meine Hobbys herzeigen, finde ich schon. Und da wäre jetzt diese Japan-Leidenschaft mit dabei. Dann brauche ich einen letzten Raum. Im letzten Raum werde ich irgendeinem Thema widmen, das meinem Herzen liegt. Muss man überlegen, fällt mir weiter bis zum Schluss ein. Irgendwas Moralisches braucht es bei mir immer. Keine Ahnung, wo das herkommt, wo ich das eingetreten habe, aber irgendwas so. Eine Botschaft mitgeben, das spürt man ja am Ende von der Experience, da kommt nochmal so ein Twist in der Geschichte, der manchen zu moralisch ist, manchen zu wenig moralisch ist, aber irgend sowas war sicher auch dabei. Fußballfreunde, Familie, meine ganzen Hobbys und dann irgend sowas Moralisches, was so richtig eindruckt auf die Tränendrüse vielleicht, das wäre mit dabei.
Das muss ich auch an dieser Stelle erwähnen, ich finde es ja super, dass nicht einfach gesagt wird, das ist Tirol, so das ist unsere Kulturgeschichte, sondern da sollte wirklich ja die zwei Schauspieler, was da vorkommen, die wirklich eigentlich Teil dieser Geschichte sind und nicht einfach nur das alles präsentieren, sondern dass sich da schon eine Storyline durchzieht. War das von dir die Idee von Anfang an?
Mit Vater und Tochter nicht. Von Anfang an war in Peter und mir klar, wir wollen was machen, was hochtechnologisch ist, wo man was lernt und es muss aber dann eine geile Story auch haben. Weil was lernen tue ich oft, coole digitale Sachen sehe ich auch oft, aber was immer ein bisschen bleibt und davon sind beide überzeugt, sind gute Geschichten. Also ich glaube, wenn man jetzt 5 Jahre vorspult und mit Menschen redet, die heute da waren, dann werden die sagen, ja, Tirol, das war jetzt mit Vater und Tochter. Das war eh ganz nett. Die werden nicht mehr wissen, ob sie jetzt die Krapfenschnapper gesehen haben oder den Aachensee oder den Andreas Hofer bei der Schlacht stehen, wo er nie war, aber wir haben ihn in der Schlacht stehen. Das werden sie nicht mehr wissen. Aber sie werden wissen, da war diese Vater- und Tochter-Szene, die war emotional, das werden sie wahrscheinlich merken. Und deswegen war klar, wir wollen eine Geschichte, die sich durchzieht. Dass es dann Vater und Tochter geworden sind, hat eine halbe Jahr gedauert. Ich habe mehrere Plots geschrieben. Einer war sehr magisch, da ging es um so, irgendwo im Karwendel gibt es irgendein Volk von, nennen wir es mal Zwerge waren sie aber nicht. Und die müssen Schlüssel suchen. Wenn du die Schlüssel hast, kannst du durch die 5 Räume durchgehen und so weiter. Aber eher so ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht. Eine andere war dann eher sehr technisch angehaucht und das letzte war dann das Thema Familie. Und Familie hat für uns am meisten Sinn gemacht, weil jeder hat hoffentlich eine Familie, der andere größere, andere kleinere, jeder kennt es zumindest. Also das war der kleinste gemeinsame Nenner bei jedem Besucher. Und das sehen wir jetzt auch, das habe ich ja oft gesagt, meistens gefreut mich, dass Menschen wirklich im letzten Raum blären. Und zwar nicht, weil es so hässlich war, sondern weil sie so gerührt sein, weil jeder irgendwie entweder Kind von jemandem ist oder Kinder hat und sich deswegen gut reinfühlen kann. Und das ist einfach schön, wenn du siehst, dass die Emotion was auslöst bei den Menschen. Und deswegen war es klar, dass wir nicht nur 5 Räume präsentieren wollen mit Inhalten, sondern dass wir die verbinden wollen mit was Emotionalem. Das war immer klar.
Wenn du jetzt zurückdenkst an dein Leben, an deine Geschichte.
Ja.
Welche Geschichte?
Hoffentlich nicht.
Ja, hoffentlich nicht. Ja. Aber welche Geschichte hat dich am meisten berührt? Also Geschichte, die kannst du gelesen haben, die kannst du erlebt haben, die kann dir erzählt worden sein, die kannst du auch erfunden haben. Welche Geschichte hat dich in deinem Leben am meisten berührt oder geprägt?
Ob es die eine Geschichte gibt, weiß ich nicht. Ich bin unfassbar dankbar, dass mir von klein weg viel vorgelesen worden ist. Das war super, weil da habe ich einfach unfassbar viele Geschichten mitgekriegt. Die waren damals vielleicht Märchen oder irgendwelche Kindergeschichten. Ich habe Sachen geliebt wie Bumuckl und Co., also dann im Fernsehen zu schauen, was alles einfach gute Geschichten sein. Wenn ich sie heute schaue, merke ich, wie krass moralisch die sein, habe ich damals nicht gemerkt. Damals war es einfach Spaß. Also ich habe sehr früh eben mich mit Geschichten beschäftigen dürfen, das habe ich meinen Eltern zu verdanken und meinen Großeltern. Das war sehr, sehr prägend. Die eine Geschichte kann ich nicht sagen, aber ich kann auch sagen, was mich berührt, und das ist immer, wenn es um Menschlichkeit geht. Und das ist ja, das brauchst du halt an die Werbung schauen, wirklich ans Herz gehen die Sachen, wo es menschlich wird, wo ein Mensch, alter Mensch, allein ist und dann kriegt er doch Besuch von seinen Enkeln, oder wenn jemandem hilft. Sobald es menschlich wird, dann berührt es mich, und deswegen taugt mir unsere Geschichte so, weil er war jetzt zutiefst menschlich. Da haben wir eine junge Tochter, die den Vater eigentlich vorführt, weil sie ihn damit konfrontiert, was ihn eigentlich rausmacht, nämlich, dass er eben auf seine Family schaut, auf sein Daheim schaut und nicht der Karriere nachrennt. Wir haben aber einen älteren Menschen, der sich vom Jungen was sagen lässt, diesen Generationenkonflikt. Einen älteren Menschen, der sich Sorgen macht eben um seine Familie und deswegen dem Geld nachrennt. Das sind eigentlich unfassbar viele Themen drinnen. Man kann die Show bei uns sehr oberflächlich schauen, kann sagen, schöne bunte Bilder. Ich kann aber die Ebene drunter schauen. Das war mir beim Schreiben vom Drehbuch persönlich wichtig, dass man das trotzdem ein bisschen drinnen ist, in die Figuren drinnen ist oder in einzelne Szenen drinnen ist. Zum Beispiel diese Musikkapellen-Szene im Raum 3, die ist autobiografisch, da wie mein Leiden oder mein Trauma drinnen verarbeitet, dass ich bei einer Musikkapelle bin, aber nie Zeit dafür habe und deswegen mir ein bisschen Scham, weil ich halt, ja, bin immer überall, aber nicht bei der Musik, tut mir voll laut. Mittlerweile spiele ich eine dritte Klarinette, weil es für mehr nicht mehr reicht. Und das habe ich da eingetan. Das ist mein persönliches Thema, aber eigentlich ist es ein riesengroßes Thema, weil Vereinssterben, weil Ehrenamt und so weiter in die Zukunft geblickt ein riesengroßes Thema ist. Wir leben von einem Ehrenamt da in Tirol oder generell auf der Welt. Ehrenamt ist was Wichtiges. Wird immer schwieriger in Zeiten von alles wird teurer, ich muss immer mehr arbeiten, ich habe eigentlich weniger Freizeit und kein Bock, was gratis zu tun. Und das ist da mit drinnen verarbeitet. Kann man jetzt sagen, okay, man checkt es nicht, aber es ist alles mit drinnen. Und sobald solche Sachen vorkommen, so zutiefst menschliche Schicksale, Geschichten, dann berührt es mich.
Wie lange braucht so ein Drehbuch zum Schreiben?
Das waren jetzt wahrscheinlich ein Monat. Also ein Monat reines Schreiben. Und Schreiben vom Prozess her ist bei mir auch so, dass ich nicht da sitze und einen Monat lang durchtippe, sondern da geht einmal, ich bin ein intuitiver Schreiber, also ich habe zwar Grundidee im Schädel, aber dazwischen passiert es dann sehr intuitiv aus dem Bauch raus. Und dann geht es einmal eine halbe Stunde super, dann hast du 3 Seiten, dann gehst du wieder 5 Minuten Kaffee trinken, dann hockst du hin, eigentlich, weil es nicht mehr weitergeht, dann gehst du wieder spazieren, dann schreibst du wieder. Und dieser gesamte Prozess, dass die Wörter dann dastehen, dauert ungefähr einen Monat jetzt für das. Das waren 40 Seiten, 5 Räume, 1 Stunde im Film. Das ist ungefähr ein Monat. Aber bis dann die Idee mal hast, das dauert viel länger.
Ja. Wer würdest du sagen, ist deine größte Inspirationsquelle? Weil vor allem, wenn man Schreibblockaden hat, sucht man ja nach Inspiration.
Ja.
Oder was sind deine Top 3 Inspirationsquellen?
Meine Top 3 Inspirationsquellen. Also ich kann einen Autor sagen, der mich jetzt schon länger begleitet. War nie ein Fan, irgendwelche Autoren da zu sehr dran zu hängen, aber wer mich sehr, sehr beeinflusst, ist Haruki Murakami, witzigerweise ein japanischer Autor, logischerweise, weil der einfach unfassbar fade Geschichten schreibt. Da passiert nie irgendwas. Das sind Figuren, die leben halt so ihr Leben und du schaust, du bist schon 3 Monate dabei, wie der halt sein Leben lebt. Das ist eigentlich unfassbar unspektakulär und trotzdem haben die so eine Magie, die Bücher. Da ist irgendwie ein Gefühl, ich kann ja gar nicht sagen, was es genau ist, aber irgendwie, du fühlst dich dann wohl, du willst, es passieren ja Dinge, die sind dann unerwartet, kann schon auch sein. Aber es hat was, es hat irgendwie so einen Vibe, der ist super, super geil. Und das fasziniert mich voll. Und dann liest ich bei so Schreibblockaden gern Haruki Murakami, weil dieser Flow ansteckend ist. Ich habe mal von ihm ein Buch gelesen, da schreibt er übers Schreiben, also übers Leben als Schriftsteller. Und da fand ich eine total coole Passage, wie er sagt, er sitzt, egal wo auf der Welt, ich glaube, er hat viel auf Hawaii gearbeitet, aber irgendwo in Japan sitzt er und er spürt dann durch die Füße, durch die Erde, zu den Leser, der gar nicht kennt, eine Verbindung und er weiß dann gar nicht, wie es passiert, er schreibt dann die Geschichte, die wird irgendwie eingegeben, über den Leser, wie auch immer, weil es eine Verbindung spürbar. Und das ist das, was ich da spüre. Und das hilft mir dann immer, weil ich neige dazu, sehr schnell zu verkopfen und wenn du verkopfst, dann geht nichts mehr. Und das löst dann wieder. Das löst sehr schnell. Zweite Inspirationsquelle, unser Hund da haben. Hunde sind super, weil ein Tier lebt immer im Moment. Und wenn du verkopft bist, hilft da jemand zu haben, der im Moment lebt, weil er bringt einen Moment zurück. Und die dritte Inspirationsquelle ist dann wahrscheinlich meine Frau, der dann mein Skript gibt. Und sie sagt, das ist ein Vollschaß. Dann bin ich unfassbar grantig und lehne das Feedback ab. Und 2 Stunden später checke ich, dass sie recht gehabt hat und dann mache ich weiter.
Zum Thema Kritik. Ihr habt derzeit 5,0 Sterne.
Ja.
Auf Google?
Ja.
Wie wartest du schon auf Kritik oder wie lange glaubst du, kann das so beibehalten werden, dass die 5,0 gehalten wird?
Ich warte auf Kritik ganz hart, weil ich es nicht glauben habe können. Ich bin ja, was die eigenen Sachen angeht, immer unfassbar pessimistisch und denke mir, wen soll es interessieren? Deswegen habe ich mit dem ersten Kunden, der bei uns wirklich Geld gezahlt hat, um die Experience zu sehen, gleich ein Selfie gemacht. Das war irgendein Südtiroler, geschätzt Anfang 30. Es war Mittwoch. Und er hat mit seinen Kollegen ausgemacht. Und die haben aber nur arbeiten müssen. Aber er war schon von Südtirol heraus. und hat gesagt, er weiß nicht, was er tun soll, und er hat gemeint, er muss ins Museum gehen, aber zum Glück hat es jetzt uns gegeben und hat nicht ins Museum gehen müssen, was eine lustige Geschichte gefunden hat. Und ich war dann so happy, dass jemand echt Geld zahlt, und ich habe mir fünfmal gefragt, warum er das macht, dass ich ein Selfie gemacht habe. Also so gehe ich an die eigene Sache heran. Und deswegen war ich eigentlich auch der Meinung, da muss es ganz sicher Kritik geben. Die Show ist zu lang, die Show ist zu kurz, die Show ist zu bunt, sie ist zu wenig bunt, sie ist zu emotional, zu wenig. Ich habe auf jeden Fall mit Kritik gerechnet, weil die Welt leider auch so tickt, dass wir selten loben, sondern meistens kritisieren. So ist der Mensch momentan leider unterwegs. Und deswegen habe ich mit viel Kritik gerechnet. Dass es dann so positiv ausgeht, ist einfach nur geil. Und ich will mich jetzt gar nicht zu sehr damit beschäftigen, was kommt. Ich bin nicht naiv, es werden ganz sicher kritische Sachen kommen. Aber dabei nehme ich den Moment so mit. Und 5,0 ist einfach mega. Jetzt sagen wir uns bei den Marketing-Experten, 4,9 wäre besser, weil glaubwürdiger. Ist mir wurscht, 5,0 ist super.
Liest du dir die Bewertungen selbst
durch? Ja, schon. Schon. Wohl, die meisten schon.
Welche hat dich da am meisten bewegt?
Was mich da am meisten bewegt hat? Schön ist einfach, also wenn Menschen auch da drin Dinge erkennen, die man eingebaut, also schnell geht es zum Sagen, es ist eine coole Show gewesen, danke vielmals, oder ihr habt Tirol toll dargestellt, danke vielmals, aber wenn Menschen Sachen erkennen, und da haben wir ein paar erkannt, dass wir eben mit dieser Familiengeschichte versucht haben, was auszusagen, oder hinten raus mit dieser moralischen Botschaft, und wenn solche Sachen entdeckt werden und gewürdigt werden, ist es schön. Ja, das hat mich bewegt. Und das alte Weggefährten, die ich lange nicht mehr gesehen habe, dann in der Show waren, ohne dass ich es mitgekriegt habe, und positiv schreiben war auch schön.
Wir nähern uns dem Ende. Retrospektiv würde ich dich gerne fragen, was war deiner Meinung nach die größte Herausforderung, oder was würdest du rückblickend betrachtet anders machen?
Anders machen würde ich gar nichts, wirklich nichts, weil der Prozess unfassbar geil war, weil der Prozess zwar unfassbar intensiver war, und der Peter und ich zwischendrin ist immer schwierig. Wir sind Geschäftspartner, sind mittlerweile auch gute Freunde. Jetzt vermischen sich da zwei Ebenen. Einmal dieses Berufliche und einmal dieses Freundschaftliche. Und das kann schon mal zu Knatsch führen. Und gerade in der Phase, wo es dann hinten raus Richtung Öffnung gegangen ist, haben wir regelmäßig echt so ein bisschen Krisen gehabt. Haben aber alles ausgeräumt und entsprechend sind wir dann näher zusammengewachsen. Und so. Es war extrem intensiv. Und auch daheim bist du dann echt nicht gut drauf, wenn alles spitz auf Knopf zusammenläuft. Aber ich würde den Prozess trotzdem ja gleich wieder machen, weil ich glaube, es braucht immer die Emotion. Ohne Emotion ist sowas gar nicht möglich. Ich würde es auch deswegen gleich wieder machen, weil wir sind sehr naiv dran gegangen. Und hätten wir das nicht gemacht, hätten wir es nie umgesetzt. Wenn du vorher schon warst, was alles auf dich zukommen könnte, dann machst du es gar nicht. Und deswegen würde ich wieder genauso naiv dran gehen, weil ich naiv dran gehen eine Stärke finde. Ich gehe ja so in Interviews rein. Was du das machst bei Interviews. Ich bereite mich schon vor, aber ich mache nicht wirklich mal einen Fragenkatalog, weil ich das intuitive Gespräch sehr schätze. Und genauso gehe ich an Projekte dran. Das würde ich auch nicht anders machen. Die größte Herausforderung war ganz sicher die Zeit, die Komplexität des Ganzen, weil dann doch, wir waren zu zweit und wir haben von der Technologieauswahl über das Drehbuch schreiben bis zum Umbau, bis zum Marketing, bis zum Rechtlichen, alles selber zumindest organisiert, nicht gemacht, aber organisiert. Und diese Komplexität, das ist sicher die größte Herausforderung. Dass du da Überblick behaltest, dass du da immer wieder Mut zur Lücke hast und dann Dinge einfach mal machst, bevor quasi erstarrst in der Schockstarre. Das war die größte Herausforderung, ganz, ganz sicher, diese Komplexität der Aufgaben.
Bezüglich Komplexität, wann verging zum letzten Mal ein Tag wie im Flug bei dir? Weil alles leicht von der Hand ging.
Alles leicht vernannt, ist schon lange her. Es gibt schon Tage. Es gibt schon Tage. Da triffst du mir momentan die Aufgabe der Peter und jetzt, wo das Ding da ist, das Ding zu bewerben, das Ding vorzustellen. Deswegen verbringen wir ganz viele Termine außerhalb von unserem Büro, außerhalb von Experience, treffen Hoteliers, DVB, Obfrauen und Obmänner, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Menschen, die wir halt glauben, dass sie uns helfen, in Zukunft einfach viele Menschen in Experience zu bringen. Und das sind schon geile Tage, wenn du so einen Termin nach dem anderen hast, am Abend bist du komplett geschlaucht und kaputt, aber du darfst ja dein Baby vorstellen. Und die Experience ist wie ein Baby. Die haben wir zwar nicht in 9 Monaten, sondern in 18 Monaten auf die Welt gebracht, aber da reden wir jetzt ja gern drüber. Und wenn dann sagen kann, 5,0 hier und viel Lob da, das ist ja volle geil. Und das dürfen wir gerade machen. Und die Tage, wo wir viel mit Menschen draußen machen, die vergehen wie im Flug. Das sind schon super cool.
Es haben ja, glaube ich, mehrere hundert Leute mitgewirkt insgesamt, ja, oder?
Es war über 200.
Wen würdest du besonders hervorheben?
niemanden, weil jeder Einzelne unfassbar wichtig war. Wirklich. Also ich kann keinen hervorheben, wo ich sage, der ist der entscheidende Mann oder der entscheidende Frau gewesen. Jeder Einzelne war wichtig. Und wir sind also happy, dass wir die Auswahl getroffen haben, weil, ihr gesagt, wir sind naiv dran gegangen. Wir haben uns gedacht, machen wir was Technologisches. Ja, was gibt's? Es gibt VR, es gibt 3D-Kinos, 5D-Kinos, es gibt Hologramme. Und dann haben wir angefangen googeln, also wirklich googeln. Hologrammhersteller sowieso. Dann kriegst du nach China. Ganz naiv, wirklich. Dann haben wir die angeschrieben, dann haben wir, was kostet denn das? Du musst mal irgendwie zu diesem Businessplan kommen, du musst wissen, was kostet denn das ungefähr? Und irgendwann im Laufe des Prozesses kriegst du drauf, es gibt in Österreich einen, der ist weltweit unterwegs und der macht nur das, nämlich diesen technologischen Bau von jedem Freizeitding, das es gibt, von Hollywood bis China, von Moskau bis, was weiß ich wohin, nämlich die Firma Kraftwerk Living Technologies, die sitzt in Wels, in Oberösterreich. Ich meine, wie cool ist denn das? Und die haben halt all das, was wir da mit Google versucht haben, schon gehabt, nämlich 100 Mitarbeiter mit dem Know-how, wie man sowas macht, alle Lieferanten und. Und das war ein riesen Knackpunkt, dass wir das gekriegt haben. Super coole Auswahl. Wir haben gewusst, wir wollen eine richtig, richtig hochwertige, geile Zeitreise haben. Und da haben wir einen richtigen Partner gefunden mit den Düsseldorfer im Studio. Die sind mal spezialisiert auf solche historischen VR-Szenen und da sind wir auch richtig gelegen. Und das Bestätigende ist, dass wir vor, das war ein Jahr her, glaube ich, da haben wir mit dem Entwicklungschef von Meta geredet, Meta Europa, weil es damals, glaube ich, um die Ausbildung ist, welche Brillen wir nehmen. Und haben ihm dann unsere Zeitreise gezeigt und er sagt zu uns, er hat in ganz Europa und Nordamerika keinen vergleichbaren VR-Film noch gesehen. Mit der Tiefe an historischer Authentizität, das kennt er so nicht. Geil, kommt für uns, mega. Haben wir nicht gewusst. Also war auch das Content Studio genau richtig. Aber der Architektur, ein Riesenbaustein, rein budgetär. Die Leute sagen, es ist so hochwertig, wir wollten einfach einen Raum schaffen da drinnen, der sich anfühlt wie bei einer Familie zu Hause, weil es eine Familiengeschichte ist. Und genau das ist es. Also auch da der richtige Partner. Die Schauspieler, ich meine, fuck, wenn wir Gregor Blohr kriegen. Wir haben damals gesagt, wir wollen einen prominenten Namen haben, ein prominentes Gesicht haben, weil uns das im Marketing hilft. Und wir wollen einen Tiroler haben. Gibt es jetzt nicht so viele. Und dann haben wir für uns die Top 3 zusammengestellt und der Gregor waren die Top 3. Und dass er zusagt und dann noch mit dieser Leidenschaft zusagt und dann noch mit dieser, und das Ganze so ernst nimmt, jetzt genau gleich ernst genommen wie irgendwo in Filmproduktion. Hat so viel Profitum reingebracht von der schauspielerischen Seite her. Das ist, wie geil ist denn das? Wie haben wir Gregor Blohr begeistern können? Dass man in Ralf von der Musik, der die ganze Musik geschrieben hat, also diese Filmmusik geschrieben worden, der Produzent von Herbert Bixner ist, da begeistern, dass der Herbert Bixner seine Musik hergibt. Dass der Denise Beiler da singt, den Abschlusssong singt. Hey, wie geil ist denn das? Also da haben so viele Menschen mitgewirkt, dass das Ding da ist, dass ich keiner folgen möchte. Jeder Einzelne zählt da bis zu dem Menschen, ich glaube, sie hat Jutta geheißen, das war eine Mitarbeiterin im Düsseldorfer Studio, die hat nichts anderes gemacht, wie die ganze Bergisel-Szene zu glauben. Ich glaube, die kennt sich halt besser aus, wie jeder von uns Tiroler mit der Szene. Die weiß genau, wie viele Schützen aus dem Psyatal waren da, wie viele Eisaktaler Schützen, wie viele Unterländer-Schützen waren da, die weiß genau, welche Waffen haben die gehabt. Die hat alles zerpflückt und hat drüber Bachelorarbeit geschrieben für ihre Hochschule. Also von sowas bis zum Schauspieler, bis zur Family daheim, die da halt jedes Mal dann doch sagt, bleib ruhig, geht schon irgendwie weiter, hat alles gebraucht. Ohne dem war es nicht gegangen.
Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen?
Was ich jetzt noch sagen möchte? Ich mache das ganz klassisch. Am Ende muss ich Danke sagen. Danke für alles. Also erstens danke für das Interview, weil drüber reden zu dürfen, über sein eigenes Geschäft, seine Leidenschaft, ist mal voll cool. Danke für die Plattform. Aber eben auch an alle, die mitgewirkt haben und zuhören, danke. Es war oder ist eine unfassbar geile Reise vom Beginn weg, also mit dem Peter am weißen Zettel das zu konzipieren, mit der Firma Stasto jemanden zu finden. Du musst ja ein bisschen verrückt sein, wenn du sagst, da hocken zwei Menschen, die haben mir zwar gerade ein cooles Konzept gezeigt, aber du musst ja ein bisschen verrückt sein, dass du das Vertrauen hast, dass du sagst, ich gebe einen Haufen Kohle hin, dass, und wir glauben dran, dass es funktioniert. Wir haben damals alle nicht gewusst, ob es funktioniert. Wir haben nicht gewusst, bis angekommen. Wir haben was komplett Neues gemacht. Und ich glaube, wenn du Pionierarbeit leistest, und das haben wir da getan in dem Bereich, musst du immer ein bisschen verrückt sein. Wir haben zu uns verrückt, nur zwei Verrückte gefunden, die an uns geklappt haben, und die ganze Firma da draußen feiert's voll, jeder Mitarbeiter feiert's voll, die zahlen zu uns Leid ein, noch und nöcher, ja, haben einen riesen Gaudi. Da musst du Danke sagen, uns alle, die mitgewirkt haben. Ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, Ich wünsche mal, dass die Experience drin jetzt richtig gut in Fahrt kommt. Also wir haben jetzt in den ersten 4 Monaten ungefähr 10.000 Menschen begrüßen dürfen. Das dürfen nur viel, viel mehr werden. Ich wünsche mal, dass die Leute eine gute Zeit haben, dass sie danach rausgehen und sagen, es war schön, ich habe was gelernt, ich bin glücklicher als zuvor. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir schon auch sehr, dass dieses Experience, also dieses Produkt, diese Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, noch ganz, ganz viele Menschen begeistert und dass dann ganz, ganz vielen Orten Experiences gibt. Das wünsche ich mir. Und das will ich loswerden. Also wer dazuhört und Bock drauf hat, wir sind für Partner immer offen. Wir haben ganz, ganz viel Lust, auch neue Experiences zu bauen.
Schön. Ich habe auch zu danken. Vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Inhalt. Danke auch für den Beitrag, weil ich war ja auch in der Experience Tirol. Stimmt. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank dafür. Also es war wirklich ein tolles und kurzweiliges Erlebnis.
Was war denn dein Lieblingsraum?
Ja, tatsächlich die Kultur.
Ja.
Weil mit Kultur habe ich tatsächlich ganz wenig am Hut. Also weder Krapfenschnapper habe ich nicht gekannt.
Ja, noch, keine wenige.
Noch das mit den Kapellen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie Kapellmeister oder bei irgendwelchen Musikkapellen dabei etc. Oder im Vereinsleben war ich jetzt nie tätig, außer mal kurz im Fußballverein. Ja. Und das war's. Und deswegen finde ich es ganz spannend, eben auch die kulturellen Eindrücke von Tirol zu gewinnen, weil also ich habe mich ja auch tief mit Tirol beschäftigt, im Sinne von, was gibt es da für spannende Leute in Tirol? Und man hat zuerst schon mal den Gedanken, es gibt eigentlich nur Hotels.
Ja.
Und es ist eigentlich sehr viel weitreichender. Und dann aber auch noch die Kultur und das Dahinterliegende zu sehen, das hat mich schon tief inspiriert.
Cool, das freut mich doch noch was zu sagen. Das freut mich deswegen total, weil wir haben uns das Thema Tirol genommen. Und das Thema Tirol ist ein riesengroßes Thema. Und ich kann das so oder so erzählen. Und unser Wunsch von Beginn weg war, Tirol sehr, sehr unkitschig darzustellen, die schönen Seiten zu beleuchten, aber zu sagen, was sind die Herausforderungen fürs Leben im Gebirge. Und dass du jetzt sagst, selbst als Tiroler hast du jetzt nochmal neue Dinge gesehen oder dich beschäftigt und ein bisschen anderes Bild vielleicht gekriegt, ist cool, weil das war so der Wunsch. Ob das gelingt, haben wir nicht gewusst, aber jetzt, wenn das so gelingt, dann ist es einfach nur cool.
Was ich auch nicht gewusst habe, ist Stille Nacht, Heilige Nacht.
Ja. Gut, gell?
Ja.
Gut, ich finde, dass der Gregor oder in dem Fall der Vater Thomas bei uns, er bringt das super um. Also es kommt zwar Salzburg, aber groß gemacht haben schon wir Tiroler. Das sind so coole Sachen. Den man versucht eben rauszuklauben und da reinzubringen. So wie die Krapfenschnapper, das ist ja ein Mini-Mini-Mini-Brauch aus Osttirol und auch dann nur in der Mini-Region. Kennt niemand, aber solche Sachen wollte man auf die Bühne holen und halt mixen mit den klassischen Bildern. Ja. Und das ist eben, es gibt Tiroler, die kommen und sagen, ja, das ist schon nicht live für Touristen. Das ist ja für uns auch. Und das ist ja schön, was du kriegen kannst. Wenn der Einheimische schon sagt, das ist ja was für uns, das ist ja geil. Weil das ist der Nährboden für alles.
Ja, tatsächlich war das meine Frage, weil als ich zum ersten Mal von Experience Tirol gehört oder gelesen oder gesehen habe.
Wo war das?
Das war draußen in der Nähe vom Dez beim Vetschermax.
Ja.
Bei dem
Screen da.
Ja, genau, bei dem großen Screen. Und dann habe ich mir gedacht, hä? Was ist das? Und dann habe ich es gegoogelt und dann habe ich mir gedacht, hä, für wen ist das? Also wer ist die Zielgruppe? Weil ich habe jetzt nicht ganz gewusst, ist es jetzt für Einheimische, die sollten ja Tirol kennen, oder ist es für Touristen? Und warum sollten jetzt Touristen reingehen und die Kultur von Tirol kennenlernen wollen? Und dann, als ich rein war, habe ich mir gedacht, also wenn man sich dann näher mit dem Ganzen auseinandersetzt, denkt man sich, ja, es ergibt eigentlich schon Sinn, dass es sowas gibt. Natürlich, es gibt ja auch Museen und so weiter. Und warum gibt es nicht eine neue Art von einem Museum sozusagen und von Wissensvermittlung und invasiven Erlebnissen? Und wenn man dann drinnen ist oder rauskommt, denkt man dann schon, ja, das ist eigentlich für beide gemacht. Also wir wissen wahnsinnig wenig über Tirol. Also mir ist mal aufgefallen, wie wenig man eigentlich generell weiß von der Bergisel. Schlacht, Andreas Hofer habe ich einiges gewusst, weil ich eben vor kurzem das Riesenrundgemälde angeschaut habe. Ja. Aber ansonsten werden auch Lücken aufgetaucht, definitiv in dem Szenario. Und das habe ich schon sehr genossen.
Ja, ist cool. Super cool. Du hast eigentlich gesagt, dieses alte Ehren und das neue Begrüßen. Und die Mischung ist dann wirklich auch da. Es war unser Wunsch, viele bestehende Sachen einfach einzuholen, herzuzagen, aber eben von neuer Art und Weise einen Blick Richtung Zukunft. Wenn es gelingt, das müssen wir ausbringen. Das müssen wir den Menschen draußen erzählen und deswegen lohnt es sich, dahin zu kommen. Ja. Fix.
Danke nochmals. Vielen Dank. Dir weiterhin alles Gute.
Danke.
Wir hören und sehen uns definitiv einmal wieder.
Ich hoffe
Vielen doch. Dank an dieser Stelle. Alles Gute.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.